So, ey, liebe Leute, herzlich willkommen zum Bewegungsarten-Podcast. Nach langer, langer Zeit mal wieder.
Das stimmt.
Ja, was soll ich sagen, ne? Man kann es eigentlich nicht anders sagen. Also Matthias ist letztendlich schuld. Also wir können um den heißen Brei herumreden, aber letztendlich bringt das nichts, während ich hier mich durch den Winter kämpfe, mit Erkältung kämpfe, durch die Dunkelheit mich in die Bahn quetsche, um halt zur Arbeit zu kommen. Und nebenbei versuche mit Matthias irgendwelche Skype-Termine abzuquatschen, dann sagt so, oh, das ist aber ungünstig, weil ja, da bin ich schon unterwegs nach Bali und meine Termine. Haben wir es jetzt doch endlich geschafft? Ja. Es ist morgens, für mich morgens um 7.
17.13 Uhr haben wir es hier in New South Wales, an der australischen Ostküste. Mm. Im schönen Surferstädtchen Byron Bay sind wir gerade. Und Greg, es ist hart. Ja, das stimmt, weil eben hat mir die Sonne noch so in den Rücken geschienen, das war ziemlich warm, aber jetzt geht's. Also ich bin bereit, Greg, und es freut mich, dass du so tapfer warst, heute um 7 Uhr schon diesen Podcast aufzunehmen. Also Hut ab. Aber ich habe ja auch eine gute Ausrede, weil Flitterwochen macht man ja auch nur einmal im Jahr.
Und einmal im Jahr und vielleicht auch nur zwei Tage.
Habe ich gerade einmal im Jahr gesagt. Oh, ich muss aufpassen, meine bessere Hälfte hört zu. Ich wollte natürlich sagen, einmal im Leben.
Diese freudschen Versprecher.
Ja, das stimmt, genau. Natürlich nicht nur einmal im Jahr. Also nein, aber schön, dass es jetzt wieder klappt. Und es ist ja auch einiges passiert, wenn nicht vielleicht so viel wie im Sommer. Aber es ist ja mittlerweile im Triathlon-Zirkus nicht mehr so, dass das irgendwie im November aufhört und dann bis Anfang Februar nichts mehr ist, wie es früher mal war. Nee, es geht durch mit den Rennen, ne?
Ja, nee, du kannst non-stop racen. Aber bevor wir erstmal zu den richtigen Profis kommen, Matthias, erzähl doch erstmal von dir.
Zu denen, die das so hauptberuflich machen und so Volltime. Okay.
Du bist auch aufgestanden. Wir haben auch selbst gar nicht so richtig gesprochen. Jetzt, du bist ja auch schon ein paar Wochen her in Cozumel gestartet. Und
das stimmt.
Zur Einleitung erzähl doch mal kurz, wie es dir ergangen ist.
Ja, also genau. Ironman Cozumel war das letzte Rennen für mich in der Saison. Eigentlich, ich habe noch nie so spät ein Rennen gemacht, aber weil ich ja so eine blöde Wadenverletzung im August hat, die mich länger schachmatt gesetzt, habe ich gedacht, okay, um mich fürs Training zu motivieren, nehme ich das letzte Wochenende, bevor es in die Flitterwochen geht, und das war Cozumel. Und das war ein sehr lehrreiches Rennen für mich. Am Ende, also roundabout, ich bin Neunter am Ende geworden und habe vorher so irgendwie gehofft in Top-10-Platzierung bei dem Feld. Und ja, am Ende bin ich mit der Platzierung, natürlich bin ich zufrieden, sehr zufrieden. Hättest du mir vorher gesagt, dass ich am Ende eine 3 Stunden 19 laufe und zufrieden bin, dann hätte ich das natürlich auf keinen Fall unterschrieben. Aber das Rennen war insofern für mich wirklich interessant, weil sowas hatte ich noch nicht. Ich war wirklich so bei Kilometer 80, 90 am Rad, wollte ich wirklich aufhören. Und das hatte ich noch nie in meinem Leben, also ne, nicht auf dem Rad. Und da ging wirklich nichts und da habe ich gedacht, das gibt's ja nicht. Und dann habe ich trotzdem noch den einen oder anderen überholt und ich dachte, boah, die wollen auch alle nur zurück, um auszusteigen, weil hier irgendwo, Greg, du kennst die Runde in Cozumel, wenn du da irgendwo am Arsch aufhören willst, naja, irgendwie zurück musst du halt. Und habe ich auch gedacht, so in der zweiten Runde schon von 3, ja, die wollen halt auch nur schnell irgendwie zurück. Und ich war auch so dran, ach nee, hier, das ist einfach Wahnsinn, heute mit der Hitze, es geht einfach nicht. Ja, und schwuppdiwupp kam man immer einen Platz weiter nach vorne und wirklich unterirdische Wattwerte für mich. Also ich bin 265 Watt im Schnitt gefahren oder 263, weiß ich schon gar nicht mehr, was echt ja einfach so eine etwas zügigere Trainingsfahrt normal ist. Und das war insofern interessant, dieses Nicht-Aufgeben, dieser Nicht-Aufgeben-Gedanke, den hatte ich noch nie so krass wie in diesem Rennen. Und als ich dann irgendwann tatsächlich zum T2 geschafft habe, habe ich gesagt, okay, jetzt läuft's halt mal los. Sind auch wieder 3 Runden, eine kannst du mal laufen. Weil mein Athlet, der Marc Unger, war ja auch mit dabei bei den Pros. Und ich dachte, naja, der Marc soll jetzt hier alleine rumdummeln, das ist ja auch scheiße, dann komm eine Runde. Und nach der ich gedacht, na komm, noch eine Runde. Aber das habe ich so wirklich einfach noch nicht erlebt. Dieses nicht aufgeben, einfach weiter irgendwie laufen und irgendwie traben und vor mir, der steigt aus, der geht. Und so ist dann am Ende trotz 3.19. Marathon 9. Platz bei so einem Rennen rausgesprungen, was ich vorher natürlich auch nie gedacht hätte und was ich im Nachhinein, wo ich echt super stolz auf mich bin, nicht aufgegeben zu haben. Und irgendwie geht es ja auch im Ironman so ein bisschen darum. Und von daher war das für mich echt ein sehr versöhnlicher Saisonabschluss.
Ja, das klingt doch nicht schlecht, Matthias. Aber ich habe dir auch meine Glückwunsch-WhatsApp geschrieben, oder?
Ja, obwohl ich das gregorianische Pacing natürlich beim Marathon angewendet habe, Greg, das wollte ich eigentlich auf keinen Fall. dein Marathon-Pacing, aber mehr oder weniger war es leider so. Aber so
was man hat, hat man.
Manchmal. Ja, das stimmt. Du kennst es, du machst den Kram ja auch nicht seit gestern. Und ich finde es geil, dass man auch, wenn man schon viele Rennen gemacht hat, dass man immer wieder was lernen kann. Und das ist ein Rennen, was vielleicht auf dem Papier erstmal nicht so doll aussieht, ich hatte 8,50, 8,53, ich weiß es gar nicht mehr genau. Was einem doch echt total lehrreich sein kann und wo man echt viel Positives rauszieht, das finde ich super. Und das habe ich in meinem Leben noch nie gehabt und von daher saß ich freudestrahlend auf der Fähre zurück am nächsten Tag und bin dann schon heimgeflogen.
Und danach ging der Urlaub los?
Genau, danach einen Tag zu Hause und dann ging es gerade weiter. Also von daher hatte ich auch nicht viel Zeit. Und da war das echt einfach ein cooler Saisonabschluss. Und man muss wirklich sagen, also das insgesamt in Cozumel, dieser Ironman Cozumel, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das war schon eine gute Veranstaltung. Also natürlich fehlt da so ein bisschen die deutsche Struktur, aber mit so ein bisschen mexikanischer Gelassenheit klappt das wunderbar und würde dem einen oder anderen europäischen Rennen sicher gut tun. War jetzt in der 10. Auflage dieses Jahr und das ist ein geiles Rennen. Und für Leute, die spät im Jahr ein Rennen suchen, in Langdistanz nochmal, dieses Jahr war sich alle wohl einig, wäre es die härteste Austragung gewesen. Also ich habe es als extrem heiß empfunden und extrem windig, das muss ich schon sagen.
Und Cozumel ist ja generell auch berüchtigt, ja.
Genau, ja. Der Franz hat mich ja gewarnt in der letzten Folge, ja. Ne, die wir aufgenommen haben.
Ich habe auch gesagt, Johnny Brownie ist da auch zusammengebrochen und so. Ja,
Also das ist schon nicht so ohne. Wahrscheinlich ist es Mitte November normalerweise ein Ticken besser. Und wenn das ein Ticken besser jetzt als dieses Mal ist, dann ist das einfach ein toller Saisonabschluss. Als Urlaubsdestination wäre es jetzt nicht so mein Favorite. Aber für so ein Rennen, ich fand das wirklich super. Wenn man einmal da ist, dann ist das eine coole Sache und tolles Flair. Und ich finde das immer super. Wir hatten mit unserer Gruppe über Airbnb wieder einen ganz netten Vermieter. Die haben im Haupthaus daneben gewohnt. Wir hatten so eine Haushälfte sozusagen. Und dann lernst du halt auch mal hier so die Einheimischen, richtige Cozumelaner, wie wir sie genannt haben, Gebürtige. Das ist schon interessant. Und das ist richtig cool, dass du mal da so ein bisschen reinschnuppern kannst. Und ich kann es echt nur empfehlen und ein paar von unseren Athleten werden auch das nächstes Jahr machen. Also ab nach Cozumel, würde ich sagen.
Ja.
Kann ich echt empfehlen. Greg, vielleicht nächstes Jahr so ein.
Oh.
Hawaii oder.
Nein,
das machen wir. Nee, stopp mal. Sprechen wir mal wann anders. Ja. Das zum Ironman Cozumel mit einem Sieger der Herren, Michi Weiß.
Michi Weiß, ja.
Der auch zwei Wochen später in Argentinien schon wieder gewonnen hat.
Ja, da kommen wir halt wieder in die Doping-Diskussion, ne? Letztendlich rein, verstärkt ja noch halt durch Stefan Schumacher, der auch noch in Argentinien jetzt auch die Hawaii-Quali geholt hat.
Unfassbar, ja. Also der ist ja auch kein starker Schwimmer, dann ist natürlich das Schwimmen irgendwie da nicht mal mehr halbiert worden, glaube ich. Und der ist da irgendwie solide gelaufen, obwohl seine ganzen vorherigen Wettkampfergebnisse ja alle nicht darauf hinschließen. Ich habe einfach mal nachgeguckt, was der Kerl dann sonst so gemacht hat. Es ist schon spektakulär, dass der jetzt einen Hawaii-Platz bekommen hat. Und da haben sich ja auch viele deutsche Athleten, wie der Franz Löschke und so, zu Recht aufgeregt. Das wusste ja keiner, ne? Also irgendwie kam da so Hals über Kopf dann die vier Plätze dazu oder die zwei Plätze dazu. Und es waren dann nachher vier und zwei waren schon qualifiziert. Und schwupp kommt der Sechste noch mit.
Das muss anders werden. Diesen YouTube-Videoblog gesehen, Rinny und Izzy, ne? Und da haben die es, ich glaube, so ein bisschen versucht zu erklären. Also die haben irgendwie bei diesen regionalen Championships, was ja in Argentinien war, so zwei Plätze, also zwei Plätze, die sie so offiziell vergeben und dann so zwei Plätze, oder sie können bis zu drei vergeben und andersrum, sie haben zwei bei den Männern, zwei bei den Frauen und zwei können sie quasi wild vergeben. Und die können sagen, das Feld ist nicht so groß, wir vergeben die gar nicht. Die können sagen, wir machen 1-1, einer Frauen, einer Männer. Oder so wie es im Fall von Argentinien war, es sind doppelt so viele Männer wie Frauen am Start, dann haben sie halt beide Plätze an die Männer vergeben. Ne? Was Ja, ey, das ist schon unglücklich, weil das ist ja voll das Würfelspiel.
Ja, genau.
Letztendlich, weißt du, du gehst irgendwie dahin und dann auf einmal hast du da so Glück und denkst so, yay. Und ich finde, man, naja, das ist jetzt blöd gesagt, wenn ich sage, man sieht das so ein bisschen an denjenigen, die schon qualifiziert sind. Aber wer jetzt schon eigentlich im Jahr 2018 so den Sack zumacht, wo ich sage, der hätte im normalen Punktesystem, also nicht den Hauch einer Chance gehabt. Guck mal hier, Daniel Sapunov, den
Ja,
kenne ich schon
Wahnsinn,
vor 100
Wahnsinn.
Jahren. Der hat irgendwo was
Ja,
in
ja.
Südostasien, hat er,
Malaysia.
ja, hat er sich die Hawaii-Quali geholt. Ich
Ja,
war,
das
guck mal,
stimmt.
mit meinen 5 Wochen Training in Tallinn, gut, sage jetzt auch nicht viel, aber war ich vor ihm so, ne? Und
Ja.
ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt auf Hawaii konkurrenzfähig ist oder in irgendwie einem Feld, was annähernd ja, die halbe Weltspitze stellt. So.
Ja, nee, klar, das ist auf keinen Fall so. Gebe ich dir komplett recht. Und trotzdem muss man sagen, dass er ja, ich finde, sein Platz, also mir ist natürlich auch die Kinnlade runtergefallen, weil sogar ich ihn schon mehrfach geschlagen habe. Das ist schon Wahnsinn. Nur er hat halt ein Rennen gewonnen. Ne? Während zwischen
Natürlich,
irgendwo am
ja.
Arsch der Welt Sechster werden,
Ja.
während du nicht mal mehr weißt, dass der Sechste noch mitkommt, so richtig, da kann man sich so ein bisschen reinschummeln. Ein Rennen zu gewinnen, da waren ja auch ein paar gute am Start. Also ein Roman Gilliam ist einfach ein guter Athlet. Dass er auch nicht Hawaii gewinnt, ist klar, aber wenn es super läuft, Top-10-Mann in Hawaii. Und solche Leute waren ja am Start, sind dann halt ausgestiegen oder was auch immer oder sind eingebrochen oder wie auch immer. Von daher, okay, und er gewinnt das Ding dann. Hut ab.
Ja.
Der größte Windschattenfahrer, den ich so kenne, aber Hut ab, er hat das Ding gewonnen. Ja? Von daher, okay. So jemand schafft es vielleicht, wenn er um die ganze Welt reist, hat es im alten Ranking-System auch geschafft. Auf der anderen Seite sind Leute wie mit Top-Leistung, wie der Franz, um ihn wieder zu nennen, mit seinem, was, 7 Sekunden zweiten Platz in Barcelona, der ist jetzt nicht dabei.
Ja.
Ich glaube ja, dass dieses neue System in der Regel es für 1B- und C-Athleten deutlich schwieriger macht, sich zu qualifizieren. Mit diesem Argument muss ich natürlich jetzt nach dem Argentinien-Wochenende so ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube das halt nach wie vor. Und von daher ist es unglücklich von Iron Man. Ja, das muss einfach vorher ausgeschrieben werden. Ich verstehe es nicht. Der Veranstalter hat ja auch nichts davon. Wenn du vorher das publik machst, lockst du andere, bessere Profis, das wertet die Veranstaltung auf und gut ist. Warum muss man es hier so last minute, wenn keiner mehr kommen kann? Ja, wenn ein Franz dann schreibt bei Facebook, hey, hätte ich das vorher gewusst, wäre ich auch noch gekommen. Ja. Und das geht dann noch zwei, drei anderen so. Also ich finde, das muss vorher klar sein, wo es genau wie viele Plätze gibt.
Ja.
Und gut ist, oder?
Ja, also auf jeden Fall sollte es relativ eindeutig sein. Aber
Ja.
gut, so ein bisschen taktische Spielchen sind ja immer dabei. Wir haben ja mit Franz auf der, also Eva und ich haben mit Franz auf der Selfish Night gesprochen. Und Eva war so ehrlich und hat gesagt so, naja, Franz, jetzt, wenn da so viele Gute in Frankfurt sind, warum startest du denn da und versuchst dich denn da für Hawaii zu qualifizieren?
Böse.
Aber Franz hat das nicht böse genommen, war ja auch nicht böse gemeint. Aber er hat einen Punkt gebracht und da hat er ja vollkommen recht. Er sagt ja, naja gut, die zwei, die ja noch nicht qualifiziert sind, die holen ja den Platz.
Ja,
Und
das stimmt.
alle großen Big Names, die da starten, ein Frodo hat ja schon eine Qualifikation sicher, Patrick hat die sicher, also die haben sie nicht sicher, die müssen noch einen Ironman finishen. Sebastian Kienle, also die ganzen großen Big Boys, die fallen ja quasi raus und dann geht es auch automatisch, geht die Platzvergabe weiter nach hinten. Unter diesem Gesichtspunkt ist es dann vielleicht in so einem regionalen Wettkampf oder so einem Regional Championship gar nicht so schlecht, das auch dort zu versuchen, weil es dann einfach auch nicht nur einen Platz gibt, sondern zwei oder keine Ahnung,
Stimmt.
vielleicht auch zufällig auch drei oder vier, man weiß es ja nicht.
Ja.
Ja, in diesem Gesichtspunkt und da hat er zu Recht ja auch gesagt und außerdem hat er auch das Selbstbewusstsein, dass er sich um diese Gedanken gar nicht scheren muss und will sowieso ganz vorne angreifen. Aber da hat mir auch gedacht, ja stimmt, eigentlich unter dem Aspekt, weil man ja dachte so, es lohnt sich eigentlich mehr auch so den großen Rennen auszuweichen, aber ja, vielleicht doch gar nicht so.
Nee, also die Gedankengänge da gerade in Frankfurt, glaube ich, die sind echt nicht verkehrt und er muss ja da auch nicht den Molly machen, bis das Laufen anfängt. Und Naja, wenn er da in der ersten großen Gruppe einfach, sagen wir mal, durchkommt vernünftig und vielleicht wirklich nicht mit Zielsieg, sondern mit Ziel Hawaii-Quali, wenn man das auf dem Level so nennen kann, sagen wir mal, zu Werke geht, dann kann man, glaube ich, relativ sicher, kann jemand von seinem, mit seinem Kaliber da eine vernünftige Platzierung machen, die für halt so einen Platz reicht. Wenn du halt All-In gehst beim Laufen, naja, dann kann es halt der Platz sein oder kann es der Sieg sein oder halt auch das DNF. Von daher, ist es vielleicht keine falsche Überlegung
Ja.
für so jemand wie ein Franz.
Der Vollständigkeit halber müssen wir natürlich erwähnen, dass auch in Cozumel Svenja Tös sich die Hawaii-Quali geholt hat. Sie ist also eigentlich eine Athletin, wo man sieht, okay, sie bekommt dadurch eine Chance. Durch
Das
diese
stimmt.
neue Art der Qualifikation und hat diese Chance dann auch konsequent genutzt.
Das stimmt. Klar, also jemand, früher waren ja viele auf Hawaii, ich sag mal, diese Traveler-Triathleten, so die letzten Spots da geholt haben, die letzten Slots auf Hawaii. Das ist vielleicht denn für so Leute, die das generell nicht machen können oder wollen oder wie auch immer, eine Chance dann. Aber hey, wer ein Rennen gewinnt, der hat es auch einfach verdient, da zu sein.
Ja.
Das finde ich schon. Und dass nicht immer der absolut Stärkste, vielleicht wie jetzt der Sabun auf das Rennen gewinnt, okay, aber ey, wer ein Ironman gewinnt in dem Jahr, der hat es verflucht nochmal verdient, dabei zu sein. Dass der da nicht um den Sieg kämpft, und Svenja Tös kämpft auch nicht um den Sieg, ist natürlich klar, aber die hat es doch verdient. Also in der WTS sind ja auch nicht nur fünf Leute dabei, die um den Sieg kämpfen, sondern ne, es sind ja andere auch dabei. Also von daher, das
Nee,
finde ich, steht
absolut.
außer Frage.
Klar, es sind andere Voraussetzungen, aber es ist schon interessant, wie das, naja, so das Starterfeld, würde ich sagen, so ein bisschen durcheinander würfelt. Und gerade jetzt in der frühen,
Dieses Wochenende,
gerade jetzt in
ja.
der frühen Phase, noch so vor 2019, interessant zu sehen, wer alles so den Deal schon klar macht und wo man es jetzt erstmal gar nicht so erwartet hätte. Und
Und wer halt
dann die drei zum
alles,
Beispiel
wer es
halt
halt
nicht.
alles schwer hat. Genau, wollte ich gerade sagen,
Ja.
mit einem 10. Platz. Was weiß ich, früher wären das vielleicht die, weißt, das ist ja auch wie Cozumel ein P750-Rennen nach den alten Klassifizierungen gewesen, Arizona. Da wären halt die Punkte vielleicht die, die am Ende, jetzt nicht auf dem Andi-Sein-Level, aber jemand, der mit einem 10. Platz, der halt vier gute Rennen macht und dann halt, oder vier vernünftige Rennen, sehr vernünftige und dann noch der 10. Platz, die Punkte es eben sind, die ihn dann hingebracht haben, weil der 10. Platz dann eben auch noch was gezählt hat. Jetzt ist das komplett für die Katz, weil du kannst es auch andersrum sehen, wer jetzt alles schon versucht hat, nach Hawaii zu kommen und eben nicht geschafft hat. Die Liste ist fast viel spektakulärer, wie ich finde.
Okay, das sind ja.
Weil, ja, so Leute wie, wo du gesagt, früher gesagt hast, Andi 3, jetzt ist safe für Hawaii, ganz klar. Franz Löschke, safe für Hawaii, ganz klar. So war es im alten Ranking und natürlich gehören die da sportlich hin. Nur Fakt ist, aktuell, Stand jetzt, haben solche Leute es versucht und haben nichts. Und das ist natürlich schon irgendwie spektakulär oder auch die Gefahr dieses neuen Rankings oder man muss halt einfach richtig gamblen, um vielleicht bei dem Rennen am Start zu sein, wo man den Platz eben holen kann. Und früher war das für so Leute kein Problem. Da gaben eben der zweite Platz gab Punkte, der 10., jo, okay, bei so einem Rennen, das zählt ja deutlich mehr oder hat deutlich mehr als Barcelona gezählt, so ein Rennen. Das gab halt auch Punkte, die dann verwertet wurden. Und jetzt ist es einfach, hup, wie als wärst du nicht da.
Different
Hast
Blue.
aber schon mal den ganzen Kraftaufwand versucht.
Ja.
Also,
Naja,
wird noch
aber
spannend.
wie ist es denn? Habt
Ja.
ihr denn, das würde mich mal interessieren, so aus Athleten-Insight, habt ihr denn einem Ichi Weiss die Hand geschüttelt? Denn, obwohl, nee, ist Top 8 hochgegangen zur Siegerehrung oder Top 10?
Ich weiß es nicht, ich war nicht da, weil ich musste ja schon nach Hause. Ja, also die Siegerehrung konnte ich leider. Die ist nämlich, das ist das Witzige in Cozumel, die ist am Abend des nächsten Tages. Und nicht wie sonst überall auf der Welt, früh oder mittags, die ist irgendwie um 19 Uhr oder 17 Uhr. Und von daher konnte ich, das war für mich klar, ich musste leider den Mittagsflug schon nehmen, konnte ich sowieso nicht hin. Ich habe den Michi Weiß vorher getroffen, mehr oder weniger zufällig beim Rad. Und also 2 Tage vorher war ich mit Marc Unger, wir sind gefahren, der Marc ist ein bisschen früher gedreht, wieder zurück und ich bin dann gefahren und dann kam der Michi Weiß noch, der mit einem Rad mit Scheibe da gefahren ist. Und Scheibe ist auf Cozumel verboten. Die Frage konnte ich mir nicht verkneifen, warum er da mit einem Fahrrad fährt, was eine Scheibe drin hat, zumal er das Rennen ja auch vorher schon mal gewonnen hatte und so weiter. Naja, gut, so kamen wir dann ins Gespräch. ja, ich finde, man kann mit solchen, das sind immer noch Menschen und man kann trotzdem normal mit denen umgehen, auch wenn man das, wenn ich das sportlich überhaupt nicht gut finden kann und natürlich auch nicht tue, finde ich das einfach eine Achtung vor einem menschlichen Wesen insoweit dann schon gehen soll, dass man mit so Menschen auch normal reden kann und ob man denen jetzt die Hand schütteln muss oder nicht bei einer Siegerehrung. Manche machen es, glaube ich, auch nicht, um irgendwie auf sich aufmerksam machen zu wollen. Wie auch immer, ich habe mich in Ansatzweise normal mit dem Kerl unterhalten und da ging es um sportliche Sachen und gut ist. Und dass er aktuell sportlich gute Leistung bringt, ich unterstelle jetzt einfach mal, so Gott will, sauber, ist es schon beeindruckend. Also zwei solche Hitzerennen innerhalb von 2 Wochen zu gewinnen.
Bringe auch vieles Argument, ja. Ne? Also du hast ja auch so Langzeitwirkung durch gerade durch Epo-Doping. Also gerade beim Stefan Schumacher kann man das so. Aber ja, ist interessant. So, natürlich, also es macht jetzt keinen Sinn, mit jemandem nicht zu reden oder so. Aber ich glaube, ich würde schon mal ganz gerne fragen. Aber ich vergleiche das immer so ein bisschen mit meiner eigenen Erfahrung, ne? Also wenn ich jetzt so auf Rio zurückschaue, dann hatten wir so zwei heikle Themen bezüglich Rennstart. Und zwar war es einmal bei uns Deutschen. Wir haben quasi, wo man sagt, wir haben die Quali nicht geschafft. Und das andere waren die Russen, wo beim McLaren Report rauskam, okay, es wurde nachweislich, wurden positive Dopingproben vertuscht. Ja. Und meine, wir haben damals irgendwie Marisol Casado geschrieben und bitte gib doch unsere Plätze nicht weg und so. Und wir haben doch dafür gekämpft und da war immer alles nicht möglich und ging nicht und der Weg muss eingehalten werden und so. Und irgendwie, und die Russen waren dann, also weißt du, und beim anderen, da ist mal alles möglich. Und da ist dann der Einsatz da oder schauen wir den Henry Skömann an, ja. Der sein Tour da hatte, in einem Bein- und Doping-Test in Olympia, wo ich das auch sage, mein, er hat's ja raufgeschrieben auf den Dopingbefund oder auf ja. Na, dieses Blatt Papier, was du da bekommst. Ja, ja. Also an sich war das ja jetzt kein Betrug, so. Aber solche Sachen, das ist ja, sollte ja eigentlich auch nicht rauskommen. Das waren ja eigentlich auch interne E-Mails, wo auf einmal alles ganz schnell geklärt werden sollte. Und deswegen habe ich immer so einen innerlichen Hass, weil ich mir so denke, es ist so, also es werden ehrliche Athleten werden einfach wirklich betrogen, so, und
das stimmt.
Und man muss, und ich finde, und ich würde gerne das andere spüren lassen, so, also weißt du, so, das ist natürlich auch so das Private, was da bei mir drin schwimmt, aber
ich wollte gerade sagen, und das ist, glaube ich, der Punkt, weißt du, ich starte mit der Profilizenz, ja, dass ich beim normalen Rennen Michi Weiß nicht schlage, weißt du, das ist ja das alte System, das ist nicht meine Liga. Ja, während du mittendrin warst, wenn ich jetzt hier in Cozumel Zweiter werden würde und sag, okay, jetzt der Weiß hat mich geschlagen, dann würde ich vielleicht das Ganze anders sehen. So, okay, ja, habe ich ein bisschen Preisgeld weniger, weil ich halt schon 8er, 9er bin, wenn der vor mir ist. Okay, aber irgendwie fühle ich mich da nicht so direkt betrogen wie du jetzt, zu Recht. Bei dir waren ja, du warst stärker als andere und warst nicht bei Olympia und die schwächer sind als du und trotzdem dabei sind und dann noch nachweislich betrogen haben, das ist schon, glaube ich, einfach eine andere Nummer. Von daher bin ich vielleicht nicht der absolut richtige Ansprechpartner, um in so eine Situation da hineinfühlen zu können. Deshalb höre ich deine Argumente und glaube auch, dass die, also ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ich fühle nur jetzt in dem Sinne nicht so mit.
Ja, 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 okay.
Dass das alles Schrott ist und so weiter, klar, aber ja, ist schon beeindruckend, also was ich nach wie vor bei ihm extrem, ich sag mal wirklich merkwürdig finde, ist diesen Leistungssprung, den er gemacht hat in den letzten 2 Jahren. Der Kerl ist 38, ne? Nicht 28. Und das finde ich beeindruckend. Und wenn man den mal so sieht, das ist schon also ein Kerl, ein großer, schwerer Athlet, der auf einmal ja Halbmarathonzeiten läuft, das ist ja jetzt schon fast norwegisches Level, fast. War das ein Stichwort?
War ein Stichwort, ne? Wechseln.
Nee, also der ist dieses Jahr, der hat 1:10er Halbmarathonzeiten hinten drauf dieses Jahr gelaufen. 1:10er, 1:11er. Ja, der ist riesengroß und der ist schwer und der ist 38. Und seine Stärke ist das Radfahren. Also
aber das ist schon interessant, ne? So diese 1:10er, 1:11er Zeiten, die sind ja schon einige jetzt gelaufen. Das war noch so vor 3-4 Jahren, war das noch eigentlich so mit die besten Zeiten. Das war eigentlich, wenn du so eine 1:10er, 1:11er Halbmarathonzeit gelaufen bist, dann warst du der beste Läufer in dem Wettkampf. Und inzwischen ist es eine gute Zeit. so eine Zeit fürs vordere Drittel. Aber wir sind ja letztlich, fangen wir an, in andere Dimensionen vorzustoßen. Na, jetzt,
irgendwie schon. Frodo hat den Vorstoß gemacht, ne?
Ja, ich wollte mich gerade sagen, der so arme richtig. Frodo, dem bleibt ja wirklich gar nichts. Er ist kein Hawaii. und jetzt Weltbestzeit und auch der Halbmarathon durch Blumenfeld und die ganzen anderen Norweger.
Ja, also ich fand das witzig, weil nachdem ich das Ergebnis gelesen habe, hatte ich zufällig gesehen, da der Sam Appleton, meines Wissens, glaube ich, Vierter bei der 73-WM auch mal, ich weiß nicht, letztes Jahr, glaube ich, war er Vierter, also jedenfalls auch, ne, zig 73-Siege. Ja. Der hat sofort gepostet, hat Ironman verlinkt, hey, was waren denn das bitte für Distanzen? So nach dem Motto, ich warte mal keine Sekunde ab und es ist alles viel zu kurz. Das mag ja eventuell für das Radfahren auch hier und da kurz vielleicht zutreffen, weiß ich nicht. Glaube ich schon. Ne? Auch Andi Redert und so sind ja auch 201, 203. Das sind schon schnelle Radzeiten. Aber das Laufen war es nicht, ne?
Laut den Strava, also laut, man kann ja alles bei Strava nachschauen und ich glaube, das Radfahren war auch sehr akkurat. So. Also, nee, das muss man schon sagen. Also die,
Da fehlt nicht viel insgesamt, ne? Also sagen wir es mal zumindest so.
Ja, ich sag mal, selbst Strava ist ja GPS vermessen und so, das ist immer schwer zu sagen, aber warte mal. Ich guck mal, das können wir ja ein bisschen wegschneiden, denn.
Weil beim Laufen gibt es da das StreamHack, die haben es ja schon ausgewertet,
Haben sehr, sehr ausführlichen Podcast dazu gemacht. Wo der Simon Müller, das muss man einfach mal so anerkennen, ziemlich, ziemlich abgeliefert hat. Und zwar, weil er auch teilweise mit den Trainingslager gemacht hat oder sowieso eine Connections hat. Selbst ist er auch ein großer Christian Blumenfeld-Fan. Und das muss man wirklich sagen. Also da kann man ruhig und auch an Carbon und Laktat nennen sie sich ja, oder das Podcast-Format von Trimark. Kann man auch ruhig weiterempfehlen. Da haben sie auch, das gibt's glaube doch, inzwischen gibt's auch als Podcast-Version. Das war ja als Livestream geplant. Und da wurde einiges geplant und ich krieg das jetzt nicht direkt.
Ich hab's hier, also der Radkurs bei Strava 89,17 vom Blumenfeld.
Ja, okay.
595 Höhenmeter. Wenn das jetzt, ne, ich weiß natürlich nicht, wann er jetzt genau wie drauf drückt, etc., ne.
Aber
das ist ein 45,8er Schnitt.
Ja.
Also auf jeden Fall, um Gottes Willen, ne. Ich finde es aber interessant, dass andere Weltklasse-Athleten sofort sowas posten.
Ja, weil sie die nicht kennen.
Weil sie erschrocken, weil sie, ich glaube, auch teilweise erschrocken sind, ne. Also Sam Appleton ist der Topmann, was läuft da, 1,11, 1,12, ich glaube, Laufen ist noch sein Schwächstes, ich nagel mich nicht fest, relativ ausgeglichener Athlet, aber wenn ich da mitmischen würde vorne oder in der weiten Spitze und laufe 1,11, 1,12, dann wird mir hier, mir wird es ganz schön mulmig werden, wenn ich das sehen würde.
Ja, aber ja, das ist halt für viele so im deutschen Raum, im deutschen digitalen sozialen Netzwerkeraum habe ich es ja auch so ein bisschen gelesen. Ne? Bei Frodo, da wurde die Zeit, also generell, ne, also Zeiten im Ironman ist sowieso auch so Weltbestzeiten und so. Ich meine, das ist ein Outdoor-Sport, da kann man sowas nicht wirklich, nehmen. Ne?
Ja.
Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Genau, das interessiert gar nicht.
So what, ne? Aber bei Frodo wurden die Zeiten wie in Stein gemeißelt genommen. Und bei den Norwegern wurde direkt attackiert und vor allem auch natürlich viele, die Norweger mit ihren Asthma-Spray-Ladungen und so und überhaupt, die Strecke war viel zu kurz. Das kommt aber hauptsächlich, weil ihr die nicht kennt, weil ihr nicht wisst, was sie drauf haben. Und wenn man die jetzt mal auch der WTS hat gesehen, also wirklich, also fast jedes WTS-Rennen, wo die Norweger ihre Akzente gesetzt haben, das war so eine Freude, dem zuzuschauen. Und also wirklich von allen drei. Also alle drei sind auch wirklich Athleten, die den Radpart in der ITU auch wirklich echt aktiv mitgestalten. Und also ich erinnere mich auch immer wieder gerne so an Montreals WTS-Rennen zurück, wo Bermuda ist halt so eigentlich, okay, fangen wir mit Bermuda an, das war der norwegische Sweep, ne? Muss man sich ja mal vorstellen. Ich meine, wir haben Spanien als Triathlon-Nation, wir haben Großbritannien, wir haben starke Amis, aber die allererste Nation, die es bei den Männern geschafft hat, in der WTS einen Podium-Sweep zu machen, war Norwegen.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Ja. Also das war ja wirklich, also das war dieses Jahr eigentlich ein Riesenerfolg, wo für viele Insider ja auch klar war, okay, wenn es nach Bahrain geht und alle drei gehen nach Bahrain, und ich habe auch die ja ganz aufgeregt gleich geschrieben, so, alle drei starten so, und jeder, der die Norwegen kennt und verfolgt, dem wird im Kopf durchgegangen sein, okay, das könnte ein Sweep werden, das könnte ziemlich sicher, also wenn alles gut geht und so und die jetzt nicht irgendwie einen Platten haben oder so, dann wird es Norwegen 1, 2, 3 und aber die Jungs sind halt krass.
Ja, aber jetzt, ich glaube, was vielen auch jetzt wieder so ein bisschen, oder warum es in Deutschland vielleicht in der breiten Triathlon-Masse, sage ich mal, nicht die Wertschätzung kriegt, die es verdient hat, ist vielleicht, dass jetzt keine Superstars außer den dreien am Start waren. Das muss man schon fairerweise sagen. Mhm. Dass diese Zeiten bringen nichts. Wie sieht es, also wenn da jetzt ein Gomez wäre und macht einen vierten Platz vielleicht, ja. Sowas wäre halt mal geil, weil dann würden die Leute es richtig verstehen.
Ja.
Weil ein Matt Troutman und ein Andy Rehler, der sein erstes Rennen nach langer Verletzungspause macht und, das ist ja alles cool und das sind ja auch alles super Leute, aber die laufen halt 1,11 und nicht schneller, was natürlich super Zeiten sind, aber eben nicht die Zeiten der Norweger. Und wenn da einfach Top-Leute, richtige Weltklasse, Top-7-Leute dabei wären, naja, dann glaube ich, würde das noch eine ganz andere Aufmerksamkeit
geben. Nee, auf jeden Fall. Ist natürlich, also die haben natürlich auch Bahrain gewählt, weil das so das günstigste Zeitfenster war, um dieses Rennen zu machen. Also der Fokus liegt natürlich klar auf Tokio 2020 und
Logo.
Und auch
Glaubst du, wir sehen einen bei der 73 WM? Glaubst du siehst einen von den drei nächstes Jahr bei der 73 WM?
Der Blumenfeld hat schon angekündigt via Instagram, dass Nizza 73 ein Ziel wäre.
Und okay, dann werden die anderen beiden sicher auch kommen.
Meinst du? Ja, muss man mal schauen. Aber ich kann es mir vorstellen. Why not? Mhm. Why not? Aber ich würde es feiern. Spannend, ich würde es absolut feiern.
Logo. Ja. Also es ist schon bemerkenswert. Also die letzten 5 Kilometer, was? 15, paar 20?
Ja.
Weiß ich nicht. Das ist schon absolut Wahnsinn. Und der Blumenfeld anscheinend hat das ja mega schnell gelernt, ne? Weil beim letzten Rennen hat er ja beim Lauf hinten raus ist er so ein bisschen
hochgegangen,
73 Premiere, genau, und jetzt komplette Gegenteil und schön hinten raus, Negativ-Split.
Ja, da haben sie auch super fairen Erfahrungen dazu gewonnen. Ist ja jetzt auch in aller Munde, deren Training und wie gut deren Training gesteuert ist. Ist ja so vielleicht so die Trainingsgruppe, die am meisten Wissenschaft verwendet in dem Training. Alles, was irgendwie nur geht, oder überall, wo es geht, wird das Laktat gemessen. Man sieht sie ständig mit Sauerstoffmaske im Mund und machen natürlich, okay, Norwegen sowieso, aber an sich super viel auf der Rolle, super viel auf dem Laufband. Und sammeln Daten ohne Ende, ne? Also das sind so richtige, der Dan hat auch mal schon mal sehr begeistert von denen erzählt damals, wo er noch mit uns, wo er unser Bundestrainer war und hat gesagt auch, ja, dass sie sich auch super gerne mit uns austauschen, da sehr offen sind. Macht Dan ja auch immer sehr gerne und das trägt so langsam, also es trägt so langsam echt Früchte, die Arbeit. Wobei, das Training wurde ja, wie gesagt, kann man an der Stelle auch empfehlen, Carbon und Laktat wurde das Training auch ziemlich auseinandergenommen und Quintessenz ist ja, sie trainieren sehr, sehr viel, also sehr, sehr viel Volumen und an sich die Intervalle sind dann eher Race-Pace gesteuert, ne? Also es ist gar nicht so dieses On-and-Off-System, sondern was ja aber eigentlich auch logisch ist, ne? Es sind ja jetzt keine Übermenschen, du kannst ja nicht sagen, die trainieren einfach mehr und genauso schnell wie alle anderen Weltklasse-Athleten und deswegen sind sie einfach besser. Ja. Also wobei sie jetzt besser sind, da kommen noch viele andere, das darf man nicht vergessen.
Klar.
Aber Das ist halt so diese eine, also sie arbeiten halt hier viel mit Threshold und da musst du es natürlich auch machen, ne? Da musst du halt alle Daten sammeln, alle, da musst du Laktat messen, da musst du Herzfrequenz messen und so. Und das machen die super konsequent und trainieren da auch wahrscheinlich sehr, sehr viel immer im richtigen Bereich. Und es ist krass zu sehen, wie sie sich entwickeln und das Selbstbewusstsein, welches sie entwickeln, ne? Also
ganz klar.
Das ist immer, das finde ich bei der Gruppendynamik immer mega interessant, ja.
Ja, also da muss man vielleicht auch so ein bisschen das Ganze noch breiter sehen. Also ich war ja gerade bei Training Peaks in Manchester bei dem Endurance Coaching Summit, der zum ersten Mal in Europa war. Und da war zum Glück der Steven Seiler, der ja Professor an der Uni in Kristiansand ist in Norwegen, gebürtiger Texaner. Und der hat so das ganze Training im norwegischen Ausdauersport auch über die Jahre mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und was die natürlich haben, Triathlon mag relativ neu sein, aber die haben unfassbar viel Research schon betrieben im Ausdauersport, gerade halt im Langlauf. Und die haben Studien und die haben Ergebnisse und Trainingsphilosophien über zig Jahrzehnte im Langlauf ausprobiert und naja, da kann man eben auch viele Rückschlüsse ziehen. Also mir kommt so ein bisschen vor, als denkt ja mancher einer, hey, das ist so ein neuer Hype. Nee, das ist es gar nicht. Das ist sowas von vielleicht back to the roots gegen den ganzen, hey, wir machen ein bisschen Hit-Training und wir brauchen einfach immer nur noch uns ganz kurz anstrengen und ich trainiere noch weniger und bin trotzdem noch schneller und mache noch mehr Athletik, weil Ausdauer muss ich ja kaum noch machen. Also das kommt mir manchmal so vor. Ja, und das wird so ein bisschen widerrufen und das finde ich erstmal nicht schlecht, diesen Gedanken. Und das war interessant zu sehen, ja. Und auch so, den Spruch, den er am Ende hatte, Training is not always sexy. Ja, ist es nicht. Das ist, wissenschaftlicher Ansatz ist gut und naja, umfangorientiertes Training ist halt auch gut und das hilft halt bei vielen. Und mir kommt so ein bisschen vor, als sucht so jeder so die Abkürzung. Hey, ich will schnell werden, aber habe nicht so viel Zeit und will nur ein bisschen machen und will, ne, das so funktioniert halt Ausdauersport nicht.
Ja.
Und das bringen die Norweger so ein bisschen, so ein bisschen ganz beeindruckend in die Weltspitze rein und jetzt auch so in die breite Masse. Und es ist schön, dass vielleicht der ein oder andere so sein eigenes Training, vielleicht auch durch den Podcast von Dreamhack, einfach so ein bisschen so ein paar Gedanken mitnimmt, die vielleicht sein eigenes Training auch positiv beeinflussen können.
Ja. Das glaube ich schon. Oder wobei halt von denen halt wirklich echt schwer zu lernen ist, sagt der Simon Müller ja auch. Also dadurch, dass sie einfach so viel trainieren und auch so gesteuert trainieren. Ja. Bei Joel muss man ja sagen, also der jetzt auch mit Platz 1 und 3 ja auch gute Athleten stellt, also in der WTS Platz 1 und 3.
Um Gottes Willen, klar.
Weiß ich, also wo ich Trainingsbild der Norweger gesehen habe, habe ich gesehen, naja, okay, es ist schon viel, aber so die Trainingsumfänge, die kommen mir schon bekannt vor. Das ist jetzt nichts, also natürlich hartes Training, viel Training, aber ja auch nicht innerhalb, also im Vergleich mit der Weltspitze auch nicht extravagant. Sehr viel Schwimmen, das ist wirklich mehr, sie schwimmen wirklich mehr. Aber ansonsten ist vielleicht rein von der Stundenzahl war es bei Joel vielleicht weniger, dafür aber die Intervalle auch schneller. Also, ne, also sagen wir mal, man hat letztendlich die gleiche Belastung für die Athleten, aber halt, naja, so ein bisschen hast ja schon so deine eigene Handschrift oder mit der du spielen kannst, ob du es dann halt mehr auf Umfang legst, ob du es mehr auf Intensität legst, aber ich sag mal so, ich denke mal von dem, was Athleten so maximal vertragen können, in der Weltspitze gesehen, kommst du auf das Gleiche hinaus. Und
sicherlich.
Ja.
Da führen auch sicher mehrere Wege zum Ziel und das ist ja auch okay. Nur, es gibt jetzt zum Beispiel Cody Beals, der dir ja auch was sagt, wahrscheinlich Greg, der ja auch dieses Jahr einige Rennen auf der Langdistanz zum Beispiel gewonnen hat. Ironman Chattanooga hat er gewonnen. Seine ersten beiden Langdistanzen hat er gerade beide gewonnen. Wird auch jetzt schon relativ heiß für nächstes Jahr Hawaii gehandelt. Auf jeden Fall sicherlich ein Athlet mit Potenzial. So ein bisschen so, aus meiner Sicht, so ein bisschen self-made. Der geht ganz offen mit seinem Training um. Und er veröffentlicht gerade alles, was er für diese Ironman-Rennen gemacht hat und der ist bei unter 20 Stunden im Wochenschnitt. Und dann höre ich ja schon wieder, wie es bei einigen im Kopf klingelt, wow, Weltspitze mit unter 20 Stunden im Schnitt, wow, das kriege ich ja als Age-Trooper hin. Und das fände ich immer so ein bisschen, naja, gefährlich. Und dann finde ich schön, wenn einfach auch mal so eine Geschichte von den Norwegern kommt, die so also nach dem Motto, hey, eigentlich machen wir nur Kurzdistanz. Ich meine, viele wissen nicht, wie du trainiert hast vom Umfang her und so weiter, wie viel das auf der Kurzdistanz ist. Und das finde ich schön so für den, na, wie sagt man, für die breite Triathlon-Masse, dass das so ein bisschen gerade mal ins rechte Licht gerückt wird.
Ja, nee, absolut. Da steckt super viel Arbeit dahinter und
Ja.
ist auch sehr interessant, um zu sehen. Also das Schöne an den Norwegern, dass sie auch gerade so viel Daten veröffentlichen, ist auch zu sehen, was braucht es, um da vorne mitmischen zu können. Ne, das
Ja.
ist ja immer ominös, sind ja
Einiges.
ist diese VO2-Max-Werte, die ja vom Blumenfeld immer
Ja.
kursieren, sind ja so das beste Beispiel. Was ja so, was hatte ich gesagt, um 87 herum ist. Aber ich habe auch zum Beispiel auch gesehen, Jacob Burfese, also wie gesagt, dieses Jahr dritter Platz overall in der WTS. Als er so gefragt wurde, also man kann immer nur sagen, was sie auf in den Social Medias raushauen, ne? Das sind jetzt keine
Ja.
wissenschaftlich fundierten Berichte, die ich habe, sondern halt die Eigenaussagen. Und er sagt auch, sein VO2 Max schwankt zwischen 87 und 89. Was einfach vergleichbar ist, ne, mit dem Blumenfeld. Und was ich auch interessant fand, Gustav Iden, der jetzt auch in Bahrain Zweiter geworden ist, der ist ja im Training heraus einen 5-Kilometer-Lauf gelaufen, also auch auf der Bahn, in 14:20 oder 14:19, nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber wirklich so, also davor auch ein anspruchsvolles Radintervallprogramm absolviert und so, also mitten aus dem Training heraus. Und
Beeindruckend, ja.
dann natürlich so also in eine 14:20, sagen wir jetzt mal, dahin zu brettern, da sieht man einfach mal, woher es kommt. Und dann sieht man einfach auch, okay, dann
Ja.
kannst du natürlich auch im Triathlon und Halbmarathon halt die 5 Kilometer eine Minute langsamer laufen. Ne? Das ist halt, dann bist
Und
du in der
genau.
15:20. Und da hat
Ja.
auch der Jacob Burfield selber wiederum rausgehauen, okay, weil er wurde mal in einem Q&A nach seiner Bestzeit gefragt, dann sagt er, naja, so genau weiß er es gar nicht. Also er ist das letzte Mal mit 17 Jahren, ist er 5 Kilometer gelaufen und da war seine Bestzeit eine 14:19. Also auch vergleichbar. Ne? Und das ist halt auch, das ist halt beeindruckend. Da muss man mal sehen, was es eigentlich benötigt. Ne? Also so an die 14 Minuten ran, das waren auch Zeiten, die ich dann laufen konnte. Allerdings halt dann als ausgebildeter Athlet und auf keinen Fall mit 17 Jahren.
Ja, nee, das stimmt. Und es ist vielleicht, wie du es am Anfang erwähnt hast, dass hier so eine im Triathlon so eine neue Ära so ein bisschen entsteht. Und das ist spannend, wo es dann hingeht. Ne? Wenn die Jungs sind alle zwischen 2 und 24, ne? Die drei.
Ja, so
Blumenfeld
roundabout,
ist auch erst 24. Ja. Also das ist schon spannend. Ne? Und auf der einen Seite noch hier so die alten Cracks. Ja, auch ein Gomez, hat ein Gomez jetzt mittlerweile gesagt, dass Olympia kein Thema mehr ist? Hat er es mal gesagt?
Oh,
Und ein Alistair Brownlee? Gesagt haben sie es noch nicht, oder?
also Alistair, ich habe mir gestern, wie habe ich gestern wieder Brownie TV, die Brownies haben ja inzwischen auch einen YouTube-Channel, Brownie TV angeschaut und Alistair ist noch sehr stark am Schwanken, der weiß es noch nicht so richtig, der macht jetzt
Siehste?
erstmal den Winter und dann will er gucken, ob und wie und ob er nochmal Tokio macht oder er nicht und auf Hawaii geht. Auf jeden Fall natürlich auch 73 WM, wo auch der Johnny Brownie überlegt, was dann auch interessant wäre, ob er 73 WM macht. Also
Spannend.
es besteht die Möglichkeit, dass Nizza nächstes Jahr super interessant wird.
Ja.
Aber nee, Alistair überlegt dann noch. Und ich denke, also ich glaube nicht, dass Gomez noch groß überlegt, ehrlich gesagt.
Ja, also ich finde es spannend, wie sich das gerade entwickelt und dass es so diese beiden Seiten noch gibt, die da ja richtige Zeiten reinhämmern, die es so vorher noch nicht gab. Und das stimmt, im Frodo haben sie irgendwie so ein bisschen alles weggenommen
Ja, so
diese
ein bisschen,
Saison.
ne? Aber er ist ja immer noch unser Triathlet des Jahres. Wenigstens
Ja.
das ist ihm noch geblieben.
Wollte ich gerade sagen, ja. Auch interessant, aber
Und ey, er hat den
das.
Weltmeistertitel, ne? Wollen wir also.
Ja, und er hat ja zu dem Zeitpunkt die Weltspitze auf der 73-Distanz, die war halt da.
Ja.
Muss man sagen. Also, ja, die war zu dem Zeitpunkt da und die hat er halt alle geschlagen. Ist ja nicht so, dass er da irgendwie im Vorbeigehen sich so einen Titel erschummelt hat. Also,
Ja,
um Gottes Willen.
das
Von
stimmt.
daher, also wird auf jeden Fall spannend nächstes Jahr und ja, für all die, die 1:11 laufen, wie der Sam Everton, fleißig trainieren.
Ja.
1:06 ist das neue 1:11, ne?
Das stimmt. Ja, also es hat, ja.
Ja.
Wie es halt immer so ist, ne, es gibt Athleten, die verschieben dann auf einmal so die Grenze. Und Ja, dann wird's dick. Es geht dann auch nicht so von 1,11 und dann so, naja, 1,09 und naja, sondern dann hast du so zwei, drei Athleten und dann knallen die dir erstmal so eine 3-4 Minuten schnellere Zeit hin. Und dann muss die breitere Weltspitze dann erstmal gucken, dass sie da wieder rankommt.
Aber wichtig, erstmal schimpfen, dass die Strecke nicht akkurat vermessen wurde.
Ja, das gehört dazu, ja.
Das gehört dazu, ja.
Was ich aber auch interessant
fand. Auch auf so Bahn.
Ja, genau. Egal. Was ich auch interessant fand, wo wir jetzt gerade gesagt haben, dass Alistair noch überlegt, die Lucy Charles hat ja auch gesagt, ne, dass Tokio für sie ein Thema wäre. Und da habe ich jetzt auch ein Interview von ihr gelesen, wo sie wieder so ein bisschen zurückgerudert hat und gesagt hat, naja, sie hat sich noch nicht so entschieden und klar, sie hat schon einige ganz gute Zeiten auf 5 Kilometer zu stehen und aber gut, mal schauen, was Rhys Barkley ihr noch so auf den Plan schreibt und hin und her. Und das fand ich ehrlich gesagt auch überraschend, weil ich dachte, dass das wirklich jetzt ihr Ziel wäre und dass sie da jetzt voll auf Tokio setzt und sich den olympischen Traum erfüllen möchte. Und das Rückrudern hat mich jetzt schon überrascht. Gerade weil sie auch im gleichen Atemzug gesagt hat, sie hat so gesagt, wenn die Deutschen von Hawaii zurückkommen, dann kommen sie als National Heroes wieder. Und wenn ich zurückkomme, hier kennt man die Brownies so und sie kennt dann dort kein Mensch. Und ja. Aber
ja,
ist natürlich auch eine Entscheidung, was man so natürlich abwägen muss, ne?
Ja. Also gut, ich meine, sie muss halt da einfach noch ein bisschen dranbleiben. Die Brownies kannte am Anfang dann vielleicht auch keiner. Also das würde ich jetzt mal nicht so für voll nehmen, aber wir könnten ja zu dem Thema einfach mal Brad Sutton befragen.
ja, von daher. Ja, gut, auf jeden Fall, ne? Da ist die Goldmedaille vergeben.
Ist sicher. Ja. Nee, aber vielleicht will sie sich einfach noch so ein bisschen offen halten. Ja. Mal sehen, ja.
Mal sehen.
Das dürfte auf jeden Fall auch spannend werden. Ja.
Genau, wo wir bei.
Was haben wir noch?
Wo wir bei so ein bisschen Olympia angeteasert haben. Der DTU-Kader für 2019 ist veröffentlicht.
Ja.
Der sich ja auch geändert hat, ne? Ist ja alles neu, ist ja alles nicht mehr so wie bei mir vor 100 Jahren, ne? Dieses alte, was man kennt, A, B und C-Kader, jetzt gibt es ja Olympiakader, Perspektivkader und Ergänzungskader und ja. Also fangen wir an, Olympiakader, Anja Knapp, Laura Linnemann, Jonas Breiniger und Jonas Schomburg. Was früher so der A-Kader war, also so die höchste Kaderstufe, Perspektivkader, Lena Meissner, Sophia Salla, Tim Hellwig, Lasse Lührs, Justus Nieschlag und Philipp Wiewald. Und generell muss ich sagen, also ich freue mich über jeden, der jeden Athleten, der im Kader ist und Kaderstrukturen bekommt. Hätten wir die Möglichkeit, mehr aufzunehmen, ich würde mehr aufnehmen, aber ist natürlich alles eine Geldsache. Aber interessant finde ich immer, dass, also diese Kaderstrukturen oder die, das muss man auch ganz klar dazu sagen, die ja vom DOSB ja vorgegeben sind, die Strukturen. Und man merkt das halt, ne? Also.
Ganz kurz, Greg. Ja. Möchte ich ganz kurz unterbrechen. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern, die jetzt sich da nicht ganz so gut auskennen. Was ist denn der Vorteil, in einem höheren Kader zu sein für einen Athleten? Ist es nur der monetäre Anreiz oder spielt da sonst noch mehr? Vielleicht kannst du das kurz nochmal so.
Okay. Also generell.
Umreißen, um den Leuten
mal generell, zu was genau zum jetzigen Zeitpunkt in den Athletenverträgen geschrieben steht, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber an sich ist natürlich der monetäre Anreiz, ein größerer in den Olympiakader zu kommen oder auch einfach ein, ich kann mir vorstellen, im Olympiakader bekommst du mehr Trainingslager finanziert, mehr Wettkampfreisen finanziert, an sich so Geldprämien wird es natürlich nicht geben, aber du bekommst einfach mehr finanzielle Mittel fürs Training und für den Wettkampf. Da ist der Perspektivkader natürlich abgestuft. So, aber das ist ja eigentlich auch ein probates Mittel, was ja überall in der Welt auch gibt. Die Amis oder so, die haben das auch. Je höher dein Kader ist, also es ist irgendwie auch der Anreiz reinzukommen, umso höher ist die Förderung. Ja. So.
Okay, und ja.
Genau, das Ding ist.
Die Kaderzusammensetzung.
Also wie gesagt, an sich, jeder, der dabei ist, ist gut, aber es ist halt lustig. Also die Athleten, die sich jetzt qualifiziert haben für den Olympiakader ist quasi so, sollen die Athleten sein, die Endkampf, also die Medaillenchancen haben bei Olympia. Da hat Laura Lindemann auch die Einzelkriterien erfüllt. Also sie ist auch über die Einzelrennen zumindest ihren zweiten Platz in Hamburg, hat sie sich dafür qualifiziert. Die anderen drei, und das finde ich halt lustig, haben sich darüber qualifiziert, indem sie bei der Team-WM in Hamburg, da hat ja das Team Deutschland Platz 6 gemacht, und Platz 1 bis 8 bei der Team-WM ist quasi das Kriterium für den Olympiakader. Und in dem Zusammenhang frage ich mich, wie halt die Aufstellung für die Team-WM erfolgt ist. Also hatte da jeder Athlet die Chance, sich irgendwie für das Team zu qualifizieren, um halt denn die Chance zu ergreifen, sich für den Olympiakader zu qualifizieren? Oder wurde das Team quasi einfach am grünen Tisch besetzt? Und das macht das Ganze halt, ja, schwierig. Natürlich muss man ganz klar sagen, hat ein Lasse Lührs deutlich bessere Leistung gezeigt als ein Jonas Breininger, ne? Also, ja. Um Gottes Willen, ich gönne ihm Jonas Breininger alles, so, ne? Also, das soll gar keine Frage sein. Aber, naja, so ein bisschen würfeln diese Kaderstrukturen meiner Meinung nach die Förderung durcheinander. Weil, ja, wenn das Team halt wirklich darüber bestimmt, ob du in den höchsten Kader kommst oder nicht, dann war mir die Besetzung zu intransparent, muss ich halt sagen. Ne? Also vielleicht gab es ja ganz offen und für jedermann gleich die Möglichkeit, sich dafür zu qualifizieren. Mir war das jetzt aber so unbekannt. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, was ich sehe und wo ich sehe, okay, da hat diese Umstellung einfach noch nicht so richtig funktioniert. Deswegen ist es für mich immer so, da prallt so ein bisschen sportpolitische Bürokratie auf die Praxis. Schwierig. Schwierig. Yannick Schaufler, zum Beispiel Yannick Schaufler, immerhin Vize-Europameister in U23, auch ein Nachwuchstalent, kommt gar nicht im Kader vor. Ebenfalls auf der Liste vermisse ich auch Valentin Wernz. Also klar, der Junge hat jetzt natürlich auch keine Bäume ausgerissen dieses Jahr, aber ich glaube, so drei Top-Ten-Platzierungen im Weltcup waren da schon dabei. Und klar gibt es höhere Ziele, aber selbst so viele Weltcup-Top-Tens haben wir jetzt auch nicht gehabt mit der Mannschaft. So, ne? Solche Leute scheinen dann einfach durchs Raster zu fallen, weil sie halt irgendwie dann doch in den falschen Rennen am Start waren oder so. Da ist manchmal so, die Sportart, wie sie sich entwickelt und das, was vom DOSB als wichtig angesehen wird, haut manchmal nicht so richtig überein. Aber gut, dennoch allen Athleten natürlich Glückwunsch. Also ja, wirklich, also außer, das meine ich jetzt nicht, also ne, ich gönne es wirklich jedem, der im Kader ist und viel lieber viel mehr, aber manchmal denke ich mir, irgendwie die Strukturen und so wie die Sportart geschaffen ist, das passt noch nicht so richtig.
Okay. Es ist ja nach jedem Maßstab immer noch eine ganz junge Sportart und vielleicht wird sich's bis zur Olympia ist ja keine Besserung in Sicht, oder? Verstehe ich das falsch? Dafür ist es schon wieder zu spät, oder?
Boah, bis Olympia was zu machen. Also ganz ehrlich, die Norweger, die sind jetzt schon dabei und stellen ihre Radrollen im Keller auf, drehen die Heizung hoch und dann fahren sie bei 36 Grad. Tokio soll ja sehr heiß werden. Schwitzen sich einen Ast ab. Also die, das wird schwierig, da jetzt noch groß in Tokio anzugreifen, weil die Vorbereitung dafür, die ist jetzt im vollen Gange. Ich habe auf der Selfish Night mit einigen Leuten gesprochen und das sind natürlich keine fundierten Neuigkeiten, die ich geben kann. Da habe ich nur gehört, dass wahrscheinlich das Quali-System für Olympia vielleicht nochmal ändert. Also angedacht war ja eigentlich, das nur über die Team-Relays, über die Teamrennen zu bestimmen und die Einzelrennen gar keine Rolle spielen zu lassen. Das hat sich jetzt eventuell, gibt es Überlegungen, dass sich das ändert, dass man in bestimmten Rennen vielleicht eine Top-12-Platzierung schaffen muss. Wo ich mir auch denke, okay, also der Plan, der switcht jetzt nochmal. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ne? Also ne, Warnung voraus, keine fundierten Neuigkeiten. Aber Überlegungen, wenn das so stimmt, dann ist es halt auch nochmal ein Zeichen dafür, dass der Plan noch nicht so richtig steht. Und das ist meistens nie gut. So, ich sag mal, zwei Jahre vor Olympia, da sollte der Plan stehen. Und also meiner Meinung nach, die wichtigste Erkenntnis vom letzten Zyklus ist eigentlich, wir sollten auch nicht super viel Energie drauf verschwenden auf die Qualifikation. Die sollten wir meiner Meinung nach sehr schnell abfrühstücken. Also wenn es nach mir ginge, ich würde mir ein WTS-Rennen nehmen auf der Sprintdistanz, dann hat man vielleicht auch noch so die Spritzigkeit vom Team Relay abgedeckt. Und dann würde ich einfach ganz klar sagen, okay, wir haben zurzeit auch durch das Team Relay 2 Plätze bei den Frauen, 2 Plätze bei den Männern. Wir nehmen dieses WTS-Rennen am besten, also für mich persönlich hätte ich es am liebsten schon nächstes Jahr, vielleicht auch nicht super spät. Und dann ganz, ganz klar, die ersten zwei Frauen, also die erste deutsche Frau, zweite deutsche Frau und bei den Männern das gleiche, erster deutscher Mann, zweiter deutscher Mann, ihr seid qualifiziert, ein Rennen, bam, und dann ist es durch, dann ist es sicher. Und von dem Punkt an wird nur noch vorbereitet, ne? Also und auch gar nicht jetzt noch Qualimöglichkeiten bis nach 2020 hinein. Von dem Augenblick nur noch Vorbereitung auf Olympia, nur noch, also nicht Fokussierung auf die Quali, sondern nur auf Fokussierung auf das Rennen. So, das wäre das Gute. Und das, die Konkurrenz macht das. So, wie gesagt, die Norweger, die fangen jetzt schon an, spezifisch Hitzerennen. Also, ne, schon im Winter 2018. Ja. Zu simulieren. Mhm. Und da kann man eigentlich nicht früh genug damit anfangen, sich auf das Rennen vorzubereiten. Auch wenn man jetzt nicht erwarten kann, dass da Medaillen kommen, aber ich denke mal, je eher man den Sack zumacht und das Schiff in ruhige Gewässer bringt und dann, ja, das wäre so die Lehre, die ich aus dem letzten Zyklus nehmen würde.
Okay. Also auf jeden Fall wird es spannend und naja, du wirst es natürlich aus der ersten Reihe verfolgen.
Und wer weiß. Oder inzwischen der zweite.
Das stimmt. Nicht mehr ganz in der ersten. Aber also, wir werden sehen, wie die Entwicklung ist und was der Kader macht und ob die Norweger Olympiasieger werden. Wer weiß.
Ja, würden sie natürlich gerne. Und der Blumfeld, der ist ja auch sich nicht so schade für große Ansagen.
Ja.
Er ist schon ein lustiger Kerl. Hast du gesehen, wie er auf Strava seine Radfahrt hochgeladen hat?
Ja, habe ich gesehen.
Er hat dazu geschrieben, er hat mit dem Upload noch ein paar Stunden gewartet, damit die anderen wenigstens noch für kurze Zeit die Comms haben.
Oh, das finde ich ja wieder gut. Ja, wenn du jetzt tippen müsstest, wenn du jetzt die ersten drei, weil wir es jetzt gerade vielleicht bei den Herren hatten, die ersten drei für Tokio.
Boah, machen wir jetzt schon. Oh, wir sind zu früh.
Nee, dran. Du mal, so als Experte. Nee, wir wollen ja mal die Ersten sein, ey. Nicht, dass du wieder dann, mittlerweile, wir haben es ja bei Hawaii gemerkt, ne? Schon 1000 Monate vorher werden die Tipps rausgehauen. Wir sind jetzt die Ersten. Der erste Bewegungsarten-Tipp für die Olympischen Spiele 2020. Nee, aber wenn du es jetzt so, was du so im Moment mitkriegst, wen siehst du noch die Alten vorne oder siehst du schon komplett neu hier die Norweger? Ich sag mal, das ist komplett neu, aber.
Ja, also ganz komplett neu sind die Norweger ja nicht.
Nee, nein, um Gottes Willen. Das war, aber nicht, ist es nicht die alte Riege, ne? Also ich zähle jetzt Johnny Brownlee dazu.
Oder Mola. Also ich glaube, vielleicht tut man den Johnny Brownlee da auch ein bisschen Unrecht, aber man hat ihn jetzt gerade nicht so wirklich auf der Rechnung für das Olympische Podium. Nee,
aktuell sicher nicht.
Darf man aber nie so ganz abschießen. Ich sag mal, selbst in Rio war ja eher ein Fragezeichen bei den Brownies. Und dann haben sie ja, oder zumindest bei Alistair Brownie war ja eigentlich ein großes Fragezeichen, weil er ja auch da lange verletzt war. Und dann muss man sagen, haben die brutal abgeliefert. Und das ist halt auch so ein bisschen immer der Clou des Ganzen. Natürlich ist jetzt gerade zum Beispiel ein Mario Mola, der dominiert. Aber ich halt Mario wirklich vor allem für einen Athleten, der halt konstant über eine Saison performen kann, aber der jetzt nicht unbedingt die Spitzen setzen kann. Also ihm müsste man, er ist jetzt er hat das Triple, er ist dreifacher Weltmeister hintereinander.
Ja.
Aber ob er wirklich bei Olympia auf dem Podium steht, ich kann mir vorstellen, dass es nicht funktioniert. Okay. Ich denke, wenn ein Vincent Louis gut durchkommt, ist das ein mega heißer Tipp, meiner Meinung nach.
Okay.
Blumfeld muss man ganz klar auch dazu rechnen. Auch ein Jacob Burfessel, das ist auch eher einer, ich denke mal, für so ein One-Day-Event. Ein Henry Skömen, ich vergesse ihn auch immer ganz oft.
Ja, das stimmt.
Aber man tut ihm da total Unrecht. Aber ach so, soll ich jetzt, aber sagen Sie jetzt richtig so 1, 2, 3, legen wir uns jetzt
mal
fest,
raus. Oder? Hau, ja, einfach mal jetzt. Wir machen mal nur die Männer jetzt, weil wir das heute so hatten. Einfach nur mal den ersten Tipp.
Okay, dann sage ich.
Nach und nach wiederholen.
Okay, dann sage ich. Ja, wobei Vincent Louis, der ist ja jetzt frisch vergeben und so.
Oh,
ja, ja.
Oh
je. Was heißt frisch vergeben, aber dann. Geht jetzt schon ein paar Monate. Ob ihn das ablenkt langfristig, aber ich glaube nicht. Ich sag, Vincent Louis wird Olympiasieger.
Wow, okay.
Vor Henry Skömen.
Okay. Der war letztes Mal Dritter, ne?
Ja, der war Dritter.
Ja.
Ja, aber man lässt sich zu sehr, also man muss sagen, man lässt sich wirklich zu sehr von den letzten Ergebnissen beeinflussen, das ist einfach so. Und einfach Vincent Louis war in der Super League super stark und auch ein Henry Skömen war auch einfach super stark. Deswegen ist man da einfach so ein bisschen, und dann sage ich aber, dass Mario Moder kommt nicht aufs Podium, Börfwürsel kommt auch nicht aufs Podium.
Auch Brownlee ja auch nicht, Murray auch nicht. Ja,
es ist die Frage, ob man ein Blumenfeld nimmt oder vielleicht auch ein Gustav Iden. Meine Läuferisch ist der ja jetzt nicht wirklich weit weg, das muss man ja ganz klar sagen. Also klar ist Blumenfeld so gerade so der Stärkere, aber ein Gustav Iden kann das auch.
Der war auch beim norwegischen ITU-Sweep, war der ja auf 1, gell?
Der Iden. Das war der Kaspar Stornes.
Ach so. Okay.
Das war der Kaspar Stornes, weil der Blumenfeld ist auf zwei. Alleine schon die 40 Kilometer oder 35 vorne weggefahren und hatte da auch ein gutes Polster.
Ja, und er war jetzt 73, war er auf 3, genau. Und der bei der ITU war der Blumenfeld auf 2.
Richtig, damals. Genau. Der Blumenfeld im Sprint hat er noch so den Kick, um den Gustav Iden immer noch mal kurz vorher wegzuhauen. Das mag vielleicht auch wirklich die mentale Komponente sein. Ne? Der Blumenfeld, der ist halt echt, also hat mir auch ein Jersey gesehen beim Super League oder auch generell. Da kommt regelmäßig der Mageninhalt immer wieder hoch, nachdem er ins Ziel gekommen ist. Das ist echt.
Ja. Krass, ja,
aber weißt du, ich gehe noch mal mit dem alten Meister mit Johnny Brownlee.
Oh,
mach das nochmal.
Krass, ne? Ist es nicht mehr Alistair Brownlee, der Altmeister, jetzt ist Johnny Brownlee, der Altmeister. Aber ja, so ist es.
Ja. Auch wenn Johnny Brownlee war dieses Jahr extrem unzufrieden. Hat auch stark, also an sich gezweifelt, hat auch gesagt, dass er auch fast so den Spaß am Sport verloren hat. Und hat ihn wohl erst sehr, sehr spät wieder gefunden. Ne? Also er hat gesagt, so Super League auf Mallorca. War so das Rennen, wo er zum ersten Mal wirklich seit fast über einem Jahr sich so wieder gespürt hat im Rennen und gewusst hat, okay, dafür mache ich das Ganze und dafür mache ich das ganze harte Training und vielleicht war das jetzt so, weißt du, jetzt geht's wieder bergauf. Er hat sein Tal gehabt, wo andere vielleicht noch reinstürzen können in 2 Jahren, das weiß man halt nicht und Johnny Brownlee arbeitet sich jetzt wieder hoch.
Mhm. Okay, deswegen. Ja gut. Louis Skomen, Johnny Brownlee.
Genau.
Erster Podium-Tipp. Okay, alles klar. Lass
aber ich
mal
darf,
so stehen.
Darf ich auch noch ein paar andere abgeben im Laufe der 2 Jahre? Oder
ich wollte gerade sagen, ja. Nee, du bist drauf festgenagelt. Nein, das werden wir genau mal sehen. Ist ja auch spannend, wie sich das dann verändert. Wir können das ja mal in regelmäßigen Abständen machen, wenn wir so ein bisschen dich als absoluten WTS-Spezialisten da haben. Und finde ich super.
Ja. Dann wird so, dann kommt irgendwie ein ganz neuer Athlet und auf einmal taucht er dann auf. Ey, das habe ich schon damals habe ich das gewusst. Weißt du noch, wo wir.
Ja.
Nee, sind dann durch viel. Also auch, man muss zum Beispiel Leo Berger zum Beispiel, ein junger Franzose, auch super stark. Also da kommen schon noch einige, ne? Aber es sind auch nur noch 2 Jahre. Muss man mal gucken.
Ja. Na gut, wir werden sehen. Ist sonst noch was in der Triathlon-Welt aktuell wichtiges
passiert? Ja, es gibt, an sich gibt's ja immer, es gibt's ja immer noch
mittlerweile
mehr,
immer
aber, was, ne? Ich find's ja erstmal generell schön, dass wir uns mal wieder gehört haben.
Das stimmt.
Man erreicht dich ja kaum noch.
Ich komme ja auch aus diesen Schlitterwochen. Wir kommen Weihnachten zurück und danach werden wir natürlich unseren gewohnten Rhythmus wieder aufnehmen. und sozusagen mit vollem Eifer in die neue Saison starten. Und dann werden wir natürlich auch zu dem, was wir so selber machen, ein bisschen mehr nochmal erzählen, weil ich da auch mal angesprochen werde. Ihr sagt gar nicht, was ihr immer so macht.
Ja, ja. Aber ich muss
wir wirklich sagen... Wir wollen ja auch die großen Jungs hier den Vorredner.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Ja. Also wir engagierten Hobbysportler, mehr und weniger engagierten Hobbysportler. Ja. Aber wir werden auch dazu wieder was erzählen.
Absolut. Ey, Matthias. Dann... Sie. Bedanke ich mich natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast und kurz mal den Strand für mich verlassen hast. Ich werde jetzt mal, ich mache jetzt mal ab in die Uni, ne?
Ja, du gehst in die Uni. Also heute ist nichts mehr mit Surfen. Das ist durch das Thema heute. Hey, naja. Aber morgen geht's nach Brisbane zurück und am Sonntag fliegen wir nochmal weiter und machen uns noch schöne anderthalb Wochen in den Flitterwochen, die natürlich, ich möchte es nochmal sagen, nur einmal im Leben stattfinden. Ich sehe ja schon wieder die Hater,
wie sie ja, oder zur Not, meine, du kannst ja sagen, du warst schon mal verheiratet und so und irgendwo reicht auch die Kohle nicht, ne? Also man muss ja nicht Flitterwochen machen, nur kann man ja auch. Oder du machst halt einfach mal ins Umland, ne? Machst halt schön nach Rheinhessen auch mal. Man muss ja nicht immer direkt Harz in die Welt jetten. Nee. Flitterwochen.
Ja, man kann auch mal auf den Harz oder so, ne?
Genau,
so
genau. Das Harz würde auch mal gehen.
Irgendwie, ja. Ja, ja, aber liebe Harzer. Nein, also wir machen das jetzt einmal und wir kommen Weihnachten zurück und dann gibt es natürlich schon bald eine neue Folge und dann wieder im gewohnten Rhythmus, Gregor.
Alles klar. Ja? In diesem Sinne.
Wunderbar.
Macht's gut und bleibt
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Genau.
Ciao, ciao.
Wir hören uns. Tschüss.